Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das Jahr 2024 ist tennistechnisch vorbei. Wir wollen hier in einem zweiteiligen Rückblick auf das Jahr 2024 zurückblicken. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Mein Name ist Andreas Thies, immer noch wieder bei mir Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Immer noch wieder bei mir. Ich glaube, das sollte ich etablieren. Immer noch wieder bei mir. Wir werden auch 2025 wieder dabei sein. Das können wir auch gerade erst nochmal besprechen, bevor wir auf den Jahresrückblick und die Noten für die deutschen Tennisspielerinnen und Spieler eingehen. Wir werden auch 2025 dabei sein. Wie und in welchem Umfang das ist, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch jetzt kommt wieder meine Werbung für unseren Steady und unseren PayPal-Account. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun über diese beiden Möglichkeiten. Es ist ein Podcast, der sehr gewachsen ist in den letzten Jahren und wir haben auch in diesem Jahr wieder 85 Ausgaben gemacht, ich glaube sogar noch ein paar mehr. Und für ein reines Hobbyprojekt ist das viel zu zeitaufwendig. Auch für diesen Podcast, der jetzt 2,5 Stunden ungefähr insgesamt gehen wird, haben wir uns beide jeweils ungefähr 10 Stunden vorbereitet. Und das ist für ein Hobbyprojekt für zwei, die selbstständig sind, einfach so nicht mehr tragbar. Und deswegen die Werbung, wenn ihr uns unterstützen mögt, dann tut das gerne und dann freuen wir uns auch darüber. Wer das schon tut, über den freuen wir uns sowieso total und ganz doll. Und ja, wir hoffen, dass wir auch in dem neuen Jahr eure Unterstützung bekommen. Es wird Podcasts geben, in welchem Umfang, wie viele es geben wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir versuchen aber, so viele wie möglich hinzubekommen. Und damit,
wir können sagen, wir haben gerade schon festgelegt, 6.1. machen wir die erste Aufnahme. Bist du schon in Australien?
Genau.
Der United Cup ist um, da werden wir aufnehmen.
Genau, am 6.1. mittags kommt die erste Ausgabe. Das wird abends in Australien sein. Dann werde ich schon in Australien sein und die wird dann zu
am eurer Verfügung. Am 12.1. gehen auch schon die Australian Open los.
Ja, das ist dieses Jahr.
Sehr früh, ne?
Oh, ist furchtbar. 2026 dann irgendwann am 20. Januar oder so wieder rum. Dann ist es wieder in der Reihe halbwegs. Aber 12. Januar ist schon extrem früh. Ne? Also am 6.1. gibt es unseren ersten Podcast. Es gibt sogar noch einen Podcast nach diesem hier dieses Jahr. Aber das zur gegebenen Zeit. Kommen wir auf die Noten der deutschen Spielerinnen und Spieler zu sprechen. Lass uns als erstes über die Frauen sprechen, über die deutschen Frauen. Und ich habe letzte Woche bei der Vorstellung des neuen Bundestrainers Damen beigewohnt. Das ist Torben Belz, der frühere Trainer, viermalige Trainer von Angelique Kerber, der zwischendurch Donna Vekic trainiert hat, der auch mal mit Emma Raducanu, glaube ich, sogar zusammengearbeitet hat. Auf jeden Fall ist er als neuer Bundestrainer vorgestellt worden. Und Philipp, wir können sagen, er hat nicht unbedingt die beneidenswerteste Position übernommen. Es war ein Vakuum da, 9 Monate lang, nachdem der Vertrag von Barbara Rittner nicht verlängert worden war. Und das war Anfang des Jahres eine durchaus größere Nachricht. Und dann gab es ja monatelang keinen wirklichen Bundestrainer. Es gab auch keine großen Lehrgänge, jedenfalls nicht meiner Kenntnis nach. Und Rainer Schüttler hat das Billie Jean King Cup Team gehabt und man hat einen großen Erfolg gefeiert, indem man in Brasilien gewonnen hat. Das deutsche Team hat zum zweiten Mal hintereinander in Brasilien gewonnen, hat sich für die Billie Jean King Cup Finals qualifiziert. Das war vielleicht so ein bisschen der größte Erfolg neben dem United Cup und neben den Erfolgen, die Tatjana Maria und Laura Siegemund so gebracht haben. Ansonsten ist das für Torben Belz kein beneidenswerter Job, den er dort antritt.
Nee, denn ich habe jetzt hier sehr viele Zahlenkolonnen vor mir und wir werden gleich über die einzelnen Spielerinnen sprechen, aber wir können schon mal festhalten, keine ist höher als 83 gerankt. Und das ist auch noch die älteste. Das ist Laura Siegemund. Die wird also jetzt zumindest in den nächsten 10 Jahren keine überragende Rolle mehr spielen. Und die Jungen, die nachrücken sollten, die sind alle irgendwie noch dabei, sich wirklich oben zu etablieren. Also die Generation um Niemeyer und Lüß. Die noch Jüngeren haben den Durchbruch noch nicht so richtig geschafft. Und von daher auf allen drei Ebenen, also der absoluten Spitze, denjenigen, die nachrücken sollen und diejenigen, die mal die Zukunft sein sollen, hakt es eigentlich überall. Nichts läuft bisher so richtig und das alles zusammenzuführen, das wird dann seine Aufgabe werden. Und Erfahrung hat er, hat er auch noch mit anderen Spitzenspielerinnen gearbeitet. Er hat wahrscheinlich auch das Gemüt, was zum Job und zum DTB dazu passt. Und tja, gucken wir mal, ob es erfolgreich wird. Es fühlt sich so an, als müsste doch irgendwer den Durchbruch schaffen. Aber ich glaube, du sagst immer, eine gemahte Wiesen ist es noch nicht.
Nee, eine gemahte Wiesen ist es noch nicht. Es gibt einige Talente in Deutschland, die vielversprechend sind, meiner Meinung nach. Angefangen bei Jule Niemeyer, die, bei der wir allerdings auch schon etwas länger jetzt auf den Durchbruch warten. Sie ist jetzt wieder Top 90. Ich weiß noch, dass sie Anfang des Jahres war, sie noch in der Qualifikation für die Australian.
Sie war die 162
vor allem, genau. Genau. Hat also insgesamt ein relativ gutes Jahr sogar gespielt. Das muss man dann dazu sagen. Sie hat sich stabilisiert in ihrer Leistung. Sie arbeitet ja jetzt auch mit Michael Geserer zusammen, auch seit Anfang des Jahres. Und ich weiß noch, dass sie die Quali, ich glaube, es war die zweite oder dritte Runde Quali Anfang des Jahres, hat sie gespielt. Und dort hat sie 5-0 im zweiten Satz zurückgelegen, ersten Satz verloren, hat sich dann rangekämpft, hat einen dritten Satz erkämpft. Dort hatte sie dann im Match-Tiebreak, Matchball gegen sich, hatte einen absolut machbaren Matchball zu machen, einen Schmetterball zu machen, den hat sie daneben gesetzt und das war so ein bisschen Ausdruck der Jule Niemeyer von Anfang des Jahres und sie hat sich um 80 Plätze verbessert. Also da ist schon, wenn man das Glas halb voll sehen möchte, da ist schon das Glas halb voll bei Jule Niemeyer. Allerdings wartet man auf den größeren Durchbruch, auf den Top-50-Durchbruch oder so, wartet man dann vielleicht dann auch schon etwas länger. Man hat Eva Lys, die gute Ergebnisse zwischendurch hatte, aber die auch gesundheitlich immer wieder eingeschränkt war. Man hat Ella Seidel, die Anfang des Jahres so ihr erstes persönliches Highlight hatte, als sie sich für die Australian Open qualifiziert hat, leider dann in der ersten Runde gegen Arina Sabalenka spielen musste, wo sie dort sehr ihre Grenzen aufgezeigt bekommen hat, dann auch vor großer Kulisse damals. Und man hat noch weitere Spielerinnen, wie zum Beispiel Nomanoa Akugue, die jetzt mehrmals verletzt war in diesem Jahr. Man hat auch Nastassja Schunk und man hat Julia Stusek, die das jüngste Talent im Moment so ein bisschen ist. Und man hat zwei Spielerinnen, die man vielleicht jetzt noch ein bisschen außen vor lassen sollte, aber sagen kann, vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren geht da was mit Ida Wobka und mit Mariella Tamm. Aber ansonsten ist es bei den Talenten ist es so, man hat das Gefühl, sie haben das Talent dafür, weiter nach vorne zu kommen, aber es fehlt die Konstanz und man hat noch nicht das Gefühl, dass sie den Durchbruch wirklich erreicht haben. Und Eva Lys zum Beispiel knabbert immer noch dran, die Top 100 zu erreichen.
Wie willst du dieses Segment angehen? Weil ich habe jetzt einfach die Top 200 Spielerinnen des DTB mir alle einmal angeguckt.
Machen wir so.
Ein kleines Jahresreview gemacht und die dann so einzeln eingeschätzt, weil eben, das muss ich auch sagen, Andreas kennt sich in der Tiefe wesentlich besser aus als ich. Er verfolgt Challengers und ITFs, da habe ich einfach nicht mehr die Zeit für. Er ist gut vernetzt, er guckt unglaublich viel, also die Ahnung habe ich leider nicht. Ich habe mich wirklich auf die Top 200 Spielerinnen konzentriert und wir können ja mal einzeln drüber sprechen, denn ich würde mit Niemeyer anfangen. Mhm. Und ich glaube, ich werde wieder so ein bisschen der Strenge hier sein.
Gerne,
der Saisonstart, der war gut. 15-7 bis Ende Februar. Ja. Nach dem French Open hat sie noch ganze 6 Matches gewonnen. Und das sehen wir halt immer wieder. Wir haben sie, glaube ich, in den letzten Jahren die Saisonarbeiterin genannt. Und sie hat keinen riesigen Fortschritt gemacht, wenn man ehrlich ist. Sie hat mehr Matches gewonnen. Sie sieht immer noch gegen Topspielerinnen eigentlich ganz okay aus. Also sie kommt in diese Matches rein gegen die Top 20 und Top 50 Spielerinnen. Aber sie kriegt keine Konstanz rein. Und 6-11 nach den French Open, das ist halt nicht sonderlich gut. Im letzten Jahr war es, glaube ich, bei ihr genau andersrum. Aber es läuft immer, man kann ihre Jahre eigentlich immer in Drittel und Viertel unterteilen. Und es gibt Drittel und Viertel, die laufen. Und dann gibt es welche, da passiert ehrlicherweise nicht viel. Und sie wird jetzt Anfang des Jahres einiges zu verteidigen haben. Kann also sein, dass sie aus den Top 100 wieder rausfällt. Und sie hat trotz allem eben noch nicht, trotz allem Talent, was wir alle sehen, es noch nicht geschafft, da irgendwie eine Konstanz reinzubekommen.
Nee, das hat sie nicht. Und das ist etwas, dieses Wort Konstanz werden wir bei den Frauen jetzt noch häufiger benutzen. Ich finde gut, dass sie nach wie vor mit Michael Geserer zusammenarbeitet, weil Michael Geserer hat in den letzten Jahrzehnten dann ja auch bewiesen, dass er gerade im Frauentennis einen wirklich guten Ruf hat und dass er Spielerinnen besser gemacht hat. Aber es sind so ein, zwei Stellschrauben dabei, wo man sagt, Das ist einfach noch nicht gut genug. Der Aufschlag ist, wenn er kommt, eine absolute Waffe. Er kommt leider nicht konstant genug. Ich glaube auch, dass sie nach wie vor daran arbeiten muss, noch beweglicher zu werden und noch agiler zu werden. Und das sind so Dinge, wo man sagen muss, okay, das funktioniert halt im Moment noch nicht so richtig.
Nee, und da können wir dann natürlich den Sprung einmal zu Eva Lys machen. Die hat wahrscheinlich die Chance, sich da oben eher festzusetzen und in dem Fall konstant festzusetzen. Also eigentlich hat sie ein gespiegeltes Jahr hingelegt. Sie war letztes Jahr die Nummer 135 am Ende des Jahres, diesmal ist sie die Nummer 130. Sie hat ähnlich viele Matches gewonnen, sie spielt weniger Matches als die anderen, also sie hat nur 47 Matches in diesem Jahr gespielt, die meisten so 50 bis 60 von den anderen deutschen Damen. Ihr Problem vielleicht in diesem Jahr ist, dass sie gegen Top-50-Spielerinnen kaum Stich gesehen hat. Mhm. Und wenn sie den Sprung nach oben schaffen will, also ich glaube, sie kann es auch schaffen, irgendwie auf Platz 60 oder so, ohne konstant gegen Top-50-Spielerinnen gut auszusehen. Aber da hat sie in diesem Jahr nur eine Bilanz von 1-6. Und das würde mir an ihrer Stelle schon ein klein bisschen Sorgen machen. Weil wenn sie da oben hin will, und sie hat, glaube ich, abseits des Aufschlags das spielerische Vermögen, um die Top 50 reinzugehen, dann muss sie gegen die besser aussehen. Oder sie muss wie Tatjana Maria machen und die großen Challenger spielen und da einfach Fleißarbeit übers Jahr leisten. Aber ich vermute, dass sie das anders angehen wird als Tatjana Maria. Und was bei ihr immer positiv ist, wenn man jetzt auf die letzten 3 Jahre guckt und immer im Herbst, also ich glaube, dieses Jahr hat sie 15-7 im Herbst, letztes Jahr 16-8, im Jahr davor 14-4. Also sie hat immer tolle Phasen nach hinten raus, wenn die Belege ja auch ein bisschen schneller werden. Aber im Moment würde ich denken, da ist eine gewisse Schallmauer, wo sie an einer bestimmten Art von Spielerin noch nicht vorbeikommt.
Der Aufschlag ist halt deutlich zu schwach, nach wie vor. Ja.
Sprechen wir es aus.
Also das muss man einfach so sagen. Und der Aufschlag ist etwas, was sie daran hindert im Moment. Sie hat großes Selbstbewusstsein. Sie, glaube ich, kann mit ihrem Spiel, das sie hat, mit ihrem, wenn sie im Ballwechsel ist, glaube ich, kann sie mit vielen Spielerinnen mithalten. Aber der Aufschlag ist deutlich zu schwach. Und ich habe es gesehen, dass das Quali-Finale in Wimbledon dieses Jahr, gerade gegen Amanda Anisimova gewonnen, auf eine überragende Art und Weise. Und ich habe es damals live gesehen. Sie kann den Return früh nehmen, sie kann die Bälle früh nehmen, sie hat eine enorm gute Ausstrahlung auf dem Platz. Der Aufschlag ist das der große Schwachpunkt und daran wird sie arbeiten müssen. Und gesundheitlich, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil da kann niemand dafür was für, da kann auch Eva Lüss nichts dafür, da wird sie zwischendurch Phasen haben, wo sie nicht spielen kann, beziehungsweise wo sie vielleicht Turniere nicht antreten kann. Der Rest, das Spiel an sich, ist bis auf 1-2 große Ausnahmen durchaus gut. Aber der Aufschlag ist wirklich zu schwach.
Ja, immerhin, das ist ja, wo man Fortschritte machen kann. Wir haben gesehen, Jasmin Paolini hat da jetzt unbedingt nicht bei der Power Fortschritte gemacht, aber kann ihn mittlerweile besser platzieren. Und das war einer der Gründe, warum sie so einen Sprung gemacht hat. Und da ist was drin. Return ist, glaube ich, den kann man oder man kann ihn nicht, aber den Aufschlag, da kann man dran arbeiten.
Genau, wen hast du als nächstes?
Also ich hatte eigentlich oben bei Siegemund Maria angefangen, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt eher mal hinter Lüß durch.
Da haben Siegemund wir und Maria, über Siegemund und Maria haben wir wirklich viel gesprochen in diesem Jahr auch an dem Podcast.
Ja, und die nächste in der Weltrangliste knapp nur hinter Lüß ist Ella Seidel. Und da ist mir auch eine Sache aufgefallen. Ella Seidel hat es in diesem Jahr geschafft, Spiele gegen Top-100-Spielerinnen zu bestreiten. Und das hört sich jetzt erstmal profan an, aber man muss erstmal in die Ranking-Region reinkommen, wo einem das klingt. Sie hatte im letzten Jahr ein einziges Match gegen eine Top-100-Spielerin. Dieses Jahr sind es 13 gewesen. Davon hat sie 4 gewonnen. Das reicht nicht, um die Top-100 einzuziehen, aber es reicht, um Erfahrung zu bekommen. Und ich glaube, das ist ja das große Ella Seidel-Thema, dass sie Erfahrung bekommen muss auf dem Level. Und alle erinnern sich an das eine Match gegen Sabalenka. Klar, das war ein totaler Untergang. Das war aber jetzt eben nicht immer der Fall. Aber wenn sie in die Top 100 will, dann braucht sie wahrscheinlich 15 bis 20 Matches gegen Top 100 Spielerinnen. Und da eine ausgeglichene Bilanz, dann kann das klappen. Und von daher, ich würde das jetzt mal als Erfahrung sammeln noch sehen. Und jetzt ist halt die Frage, kann sie da dann jetzt zum Sprung ansetzen?
Ella Seidel ist für mich oder in meinen Augen im Moment das größte Talent im deutschen Tennis. Barbara Rittner hat letztes Jahr mal über sie gesagt, sie ist zwischendurch vielleicht sogar zu ehrgeizig. Sie will alles sofort haben, sie will alles sofort können und sofort wissen. Sie hat meiner Meinung nach eine starke Vorhand, sie hat einen guten Aufschlag und sie wird in meinen Bold Predictions auch noch auftauchen. Das später.
Ja, und dann haben wir ja Tamara Korpatsch, die wir im letzten Jahr auch sehr gelobt haben und die, muss man sagen, keine gute Saison hatte.
Nein.
14 Matches nur gewonnen, nie mehr als 2 Matches am Stück gewonnen, 2-19 gegen Top-100-Spielerinnen. Also das ist natürlich schwach. Sie hatte Verletzungen zwischendrin, sie hat nie so richtig den Lauf gefunden. Ich gehe davon aus, dass sie nächstes Jahr wieder Richtung Top 100 zurückkehrt. Aber ich glaube, wir haben ihr Maximum auch schon gesehen. Das ist so irgendwo Richtung Top 70 oder so. Wenn sie es geschickt macht, wird den Weg von Tatjana Maria gehen, die dieses Jahr 32 Matches bei diesen größeren Challenger gespielt hat, so zwischen 75 und 125er Challenger.
Das ist einfach ein schlauer Turnieraufbau.
24-8 hat sie da in der Bilanz.
Ganz schlauer Turnierplan.
Ja. Und das ist der Weg, glaube ich, für Tamara Korpatsch in den nächsten Jahren.
Ja, das glaube ich auch. Über Mona Bartel möchte ich gerade noch ein Wort verlieren. Die hat jetzt gerade zwei ganz starke Wochen gehabt, wo sie ein Turnier nochmal gewonnen hat. Und jetzt letzte Woche beim quasi schon berühmten WTA-Challenger in Angers noch das Halbfinale erreicht hat, dort gegen Alicia Parks ausgeschieden ist. Aber wie sich Mona Bartel jetzt auch noch in ihrem etwas höheren Spielerinnenalter mit 34 dann immer noch in den Top 200 hält und immer weitermacht und immer weiterspielt. Und ich sehe sie ganz, ganz häufig oder habe sie in diesem Jahr ganz häufig gesehen. Das nötigt mir schon wirklich großen Respekt ab. Und auch sie hatte zwischendurch große gesundheitliche Probleme und kämpft sich jetzt wieder ran. Wir werden sie bei der Qualifikation zu den Australian Open nächstes Jahr wiedersehen und sie wird einfach weiterspielen. Und das finde ich, wie gesagt, das nötigt mir Respekt ab.
Ja, noch zwei Matches mehr als Tatjana Maria in diesem Jahr gespielt. 73-71. Und das heißt schon was. Aber nur drei Matches gegen Top-100-Spielerinnen gehabt. Heißt, man hängt sie so ein bisschen auf den größten Challengern. Hat da auch Erfolge gehabt, gerade so auf Hardcourts. Mhm. Aber kommt man nicht in die Situation, gegen die großen Spielerinnen wirklich antreten zu können.
Ja, und dann haben wir, wie gesagt, Nomanua Akugue, die aus den Top 200 rausgefallen ist. Sie ist im Moment verletzt. Sie hat mir letzte Woche gesagt, bei der Vorstellung von Torben Bells hat sie mir gesagt, wenn sie reinkommt in die Qualifikation zu den Australian Open, würde sie gern dabei sein. Im Moment mit Muskelfaserriss außer Gefecht gesetzt. Das also die.
Und da auch ganz kurz, der fehlen auch die Matches gegen die Top 100 Spielerinnen. Ja. 5 im letzten Jahr, 5 in diesem Jahr, keins davon gewonnen. Und wir erinnern uns wahrscheinlich noch an ihren Auftritt in Palermo. Das Match gegen Muchova hätte sie gewinnen können. Aber eben, sie bringt sich auch nicht in die Situation rein, wo sie diese Erfahrung sammeln kann. Und das hat Seidel so gut in diesem Jahr gemacht. Und das spricht dafür, dass Seidel den Sprung schaffen wird. Aber Kukwe müssen wir halt mal schauen.
Da möchte ich noch gerade, weil Nomanua Akugue und Nastassja Schunk ein ähnliches Spiel haben, möchte ich auch Nastassja Schunk noch gerade erwähnen, die nach einjähriger Verletzungspause, nachdem ihre Schulter rausgesprungen ist, wo sie einen Medizinball fangen wollte im Oktober 2023, war sie ein Jahr lang außer Gefecht gesetzt, ist jetzt langsam wieder in die Spur reingekommen, ist noch außerhalb der Top 200, aber ich glaube, dass sie wirklich Talent hat, um unter die Top 100 zu kommen. Es ist allerdings ein schwieriger Weg und sie ist kein Jahrhunderttalent und das muss sie auch gar nicht sein und deswegen ist es bei anderen, geht es vielleicht ein bisschen schneller als bei jemandem wie Nastassja Schunk oder Nomanua Akugue, aber ich glaube, beide haben mit einem guten Aufschlag und mit einer richtig, richtig guten Vorhand, die beide haben, und beide sind Linkshänderinnen, dass sie die Möglichkeiten haben, auch weiter nach vorne zu kommen. Wie gesagt, das mögen mir manche vielleicht als Schönfärberei auslegen, aber ich habe im Gegensatz zu sehr vielen anderen, sehr viele Matches in diesem Jahr von den Spielerinnen gesehen. Und deswegen glaube ich da an das Potenzial, was dort ist.
Ja, also Akugue kenne ich mir einfach besser aus. Da würde ich auch sagen, da ist auf jeden Fall Top 100 Potenzial da. Ist das klassische Spiel, wo es wahrscheinlich eher bis 23 dauert, bis sie das für sich so rausgefunden hat, wie sie da exakt vorgehen möchte. Und ich denke, sie hat die Geduld und hoffentlich auch die Ressourcen, um das durchzuziehen. Und dann gehe ich davon aus, dass wir sie irgendwann da sehen werden.
Und jetzt ist, wie gesagt, 9 Monate, glaube ich, meines Wissens nach hat kein Lehrgang stattgefunden für die Spielerinnen des DTB. Jetzt nächste Woche am 16.12., ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, geht ein Lehrgang los in Oberhaching mit allen Spitzenspielerinnen, dann auch mit Andrea Petkovic ist dabei und Tom Belz ist dabei und so. Da geht es dann schon mal los in die Richtung. Das ist unser Rückblick.
Erwähnen wir noch eine.
Bitte.
Ganz kurz, weil wir es im ersten Teil auch gesagt haben. Angelique Kerber.
Oh.
25 Matches nur in diesem Jahr bestritten, aber davon natürlich einige derjenigen, an die man sich wirklich gut erinnern kann. Neben Siegemund auch die einzige, die gegen Top 20 Spielerinnen wirklich einen Stich gesehen hat. Du hast das Turnier in Indian Wells erwähnt. Natürlich Olympia. Sie hätte den Olympiasieg von Zhang stoppen können, indem sie rausgenommen hat. Das war eine realistische Chance. Und dann hätte sie wirklich die Möglichkeit gehabt, nochmal eine Medaille zu gewinnen. Danach war Schluss. Und es war relativ offensichtlich, dass sie wahrscheinlich nicht nochmal Richtung Top 10 oder so aufbrechen kann. Und sie wird sich vermutlich über die Niederlage in Wimbledon gegen Putintseva sehr ärgern. Aber insgesamt würde ich sagen, war das ein ziemlich erfolgreiches Comeback.
Das war ein gutes Comeback und sie ist ganz klar, wird sie in die Hall of Fame aufgenommen werden, allein schon wegen 2016. Es ist keine Spielerin seit, oder sie ist die beste Spielerin der letzten 25 Jahre in Deutschland gewesen, Angelique Kerber. Sie hat 3 Grand Slams geholt und sie wird natürlich in die Hall of Fame dann aufgenommen werden, sobald sie dafür eligible ist. Und Angelique Kerber hat ihr Debüt dann auch als Expertin gegeben.
Ja, ich wollte gerade sagen. Wochen. Also, ne? Du wirst es weiterverfolgen können.
Ja, ich werde es weiterverfolgen können. Ich habe hoffentlich dann noch ein- oder zweimal die Freude, mit ihr dann kommentieren zu können, weil ihr Debüt war sehr, sehr gut als Expertin. Das kann ich, so viel kann ich sagen. Ne? Also, das war unser Rückblick auf die Frauen. Angelique Kerber ist zurückgetreten. Wie lange Laura Siegemund und Tatjana Maria noch weiterspielen, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es wird Zeit für die Generation danach, dann oder die Generation danach, weil die Generation dazwischen mit Carina Witthöft, mit Annika Beck, die ist ja mit Antonia Lottner, die sind ja allesamt, haben die Karriere schon beendet und deswegen ist im Moment da so eine große Lücke. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Da gab es durchaus erfreulichere Nachrichten, unter anderem mit dem Vielspieler Alexander Zverev. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserem großen Jahresrückblick auf das Jahr 2024.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Alexander Zverev hat ein Jahr gespielt, was er vielleicht nicht unbedingt nochmal replizieren kann. Gerade auch in dem Ausmaß und in der Menge der Matches, die er in diesem Jahr gespielt hat. Er hat ein gutes Jahr gespielt. Er hat das Jahr als Nummer 2 der Weltrangliste abgeschlossen. Es ist der große Erfolg ausgeblieben. Er hat keinen Grand Slam gewonnen. Er hat nicht die ATP Finals gewonnen. Am Ende stehen 90 Matches in diesem Jahr. Und er ist nicht mehr der Jüngste mit 27. Das muss man inzwischen jetzt schon dazu sagen. Es ist aber nach wie vor ein sehr spannender Verlauf in der Karriere von Alexander Zverev. Spannend ist es auf jeden Fall, das können wir sagen.
Ja, also es gibt nicht so die großen dramatischen Wendungen. Stan Wawrinka hat jetzt noch nicht vorbeigeschaut, aber er hat sich wirklich stetig nach oben gearbeitet. Und ich gucke ja gerne dann für diese Jahresrückblicke immer bei Tennis Abstract auf die Liste der insgesamt gewonnenen Punkte. Und das heißt, wie viele Punkte haben die Spieler und Spielerinnen in dem Jahr gewonnen? Also jeder Punkt, der in einem Match gespielt wird, spielt damit rein. Und die Top 30 gewinnen so knapp über 50 Punkte. Dann so Richtung Top 10 ist meist so 51,5. Und die absolut überragenden gewinnen so 55 Punkte. Das ist dann so die Sinner-Djokovic-Kategorie. Und Zverev hat in diesem Jahr 53,4 gewonnen, ist damit auf Platz 4 eingelaufen fürs Jahr. Letztes Jahr war es Platz 12. Und ich würde sagen, so hat sich der Sprung zwischen den beiden Jahren auch angefühlt. Und diese Kategorie verrät uns einiges, wie dominant können Spieler und Spielerinnen ihre Matches gestalten, wie sehr können sie diese Konstanz über ein Jahr halten. Und Konstanz hat er gehalten. Klar, die ganz großen Erfolge kamen im ersten Teil des Jahres, in Form der beiden oder des Halbfinals in Australien und dann des Finals in Paris. Aber insgesamt hat er eben wirklich das Niveau übers Jahr gehalten. Und Platz 4, finde ich, hört sich ungefähr so an, was er wahrscheinlich ist vom Niveau her im Moment im Herrentennis. So der viertbeste Spieler, manchmal vielleicht auch der fünftbeste Spieler. Aber das passt, glaube ich, schon so. Und er hat in vielen Statistiken irgendwie so einen kleinen Sprung nochmal nach vorne gemacht. Und ich glaube, das Entscheidende war, wenn man jetzt auf zwei Zahlen nochmal guckt, gegen Top 20 Spieler steht am Ende 19-15. Das ist jetzt nicht so überragend, aber es ist ziemlich gut. Und gegen Top 50 Spieler 43-18. Wir sehen also, er hat nur 3 Matches verloren gegen Spieler zwischen 20 und 50. Hat aber deren 24 gewonnen. Und das ist der Grund, warum er am Ende auf Platz 2 eingelaufen ist. Warum er so ein Jahr hat. Gegen die Top 10 hat er eine ausgeglichene Bilanz. Viel besser wird es wahrscheinlich bei ihm auch nicht werden. Da wird es immer ein bisschen auf Losglück ankommen, dass er wirklich mal einen ganz großen Titel gewinnen kann. Aber sein Ding, wenn er da oben bleiben will, ist, dass er eben diese Spieler zwischen 20 und 50 konstant besiegt. Und das ist ihm in der Vergangenheit nicht immer gelungen. Jetzt ist gelungen und ich würde das als den Grund sehen, warum er am Ende auf Platz 2 in der Weltrangliste ist.
Und ich finde, das muss man auch immer noch dazu sagen, er hat ein bisschen was an seinem Spiel geändert. Es ist immer so gewesen, dass man in den letzten Jahren gesagt hat, der Mann ist beratungsresistent und er hat ja selber dann sehr häufig auch gerne mal ein bisschen patzig dann gesagt, mit dem Spiel, wie es ist und mit meinem Trainer, mit meinem Vater an meiner Seite, kann ich auch Grand Slams gewinnen. Er hat in den letzten 18 Monaten, Entschuldigung, einen Entwicklungssprung dahingehend gemacht, dass er sein Spiel angepasst hat und dass er sein Spiel deutlicher angepasst hat, als man es vorher vielleicht gesehen hat. Den Aufschlag, darüber haben wir dann schon ein, zwei Mal gesprochen, die Ballwurfhöhe ist einen Meter niedriger als noch vor 2 oder 3 Jahren. Das ist dadurch oder ist darin gegipfelt, dass er einen deutlich besseren Aufschlag inzwischen dann hat, deutlich sichereren Aufschlag und dass er weniger Aufschlagspiele verliert. Seine Aufschlagspiele sind inzwischen sehr, sehr sicher und dazu arbeitet er an der Vorhand und die Vorhand hat er in diesem Jahr meiner Meinung nach verbessert. Es ist noch nicht auf dem Niveau, wie er sein müsste, also dass er noch aggressiver wird. Er ist in den aller entscheidenden Situationen gegen Taylor Fritz bei den US Open, gegen Carlos Alcaraz bei den French Open, ist er dann noch immer in seinen alten Rhythmus verfallen, sodass er so ein bisschen defensiver wurde, aber man hat es gerade im Herbst gesehen, dass er sehr an diesem Teil des Spiels arbeitet und er hat sogar noch mal an seinem Schläger gearbeitet, wo er dann so ein bisschen dran, getestet hat, was er im Schläger noch rausholen kann. Also die Beratungsresistenz, die kann man ihm in diesem Jahr meiner Meinung nach nicht mehr vorwerfen.
Man hat wahrscheinlich auch realisiert, es wird langsam eng. Mhm. Also ich denke, er hat noch 2 Saisons, um einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Es wird verdammt schwer werden, weil die beiden über ihm sind besser und sind jünger. Es ist im Bereich des Möglichen. Er wird, das glaube ich, können wir abschließen, nicht der Dominator des Herrentennis werden. Vielleicht kann er einen Grand-Slam gewinnen. Vielleicht, muss nicht. Wir werden es sehen, aber ich würde sagen, die nächsten 2 Jahre ist die realistische Chance, um das noch zu schaffen. Ansonsten ist es eher so noch ein reingequetschter Oldie-Titel, den wir ab und an mal im Tennis sehen, dass jemand noch in seinen 30ern ein Überraschungsding raushaut. Aber jetzt ist er wahrscheinlich in der Höhe seines Schaffens. Wir werden sehen, was bei rumkommt.
Alexander Zverev auf Platz 2 der Weltrangliste hat er das Jahr abgeschlossen. Der zweitbeste Deutsche, und das war im letzten Jahr genau schon so, das ist Jan-Lennard Struff. Der hat das Jahr auf Platz 42 beendet. Die Hüftprobleme sind geblieben und die werden auch Zeit seiner Karriere bleiben. Aber was ich fand nach diesem ja fast schon märchenhaften Jahr 2023, wie er es gespielt hat, hat er es in diesem Jahr geschafft, sein Niveau zu halten und zu stabilisieren. Er ist jetzt nicht mehr bei den Grand Slams gesetzt, so wie er es Anfang des Jahres dann noch war und auch bis Mitte des Jahres. Aber ich finde, dieser Leistungsabfall gegenüber letztem Jahr war nicht so entsprechend, wie man es vielleicht befürchten hätte können, weil Jan-Lennard Struff hatte auch in diesem Jahr wieder Highlights, das Turnier in München, das er gewonnen hat und auch weitere gute Ergebnisse, die er in diesem Jahr hatte. Er hat sich auf hohem Niveau meiner Meinung nach stabilisiert und ist, glaube ich, im Moment in der Ranking-Region, wo man ihn dann auch erwarten kann.
Ja, statistisch gesehen ist er besser geworden, würde man gar nicht denken. Ne? Mhm. Letztes Jahr hat er auf 25 abgeschlossen, in diesem Jahr auf 42. Der große Unterschied ist natürlich das Finale von Madrid. Er ist in allen Surf-Kategorien besser geworden. Er hat eben bei diesen total gewonnenen Punkten einen Sprung nach oben gemacht. Er ist auch im ELO-Ranking, also ELO quasi guckt nicht darauf, wann man wo gewonnen hat, sondern nur wen man besiegt. Kennen vielleicht viele aus dem Schach, gibt es im Tennis auch. Da ist er so ziemlich konstant in den Top 25 drin. Und das hängt alles mit dem dominanteren Surf zusammen, weil er Matches mittlerweile klarer gewinnen kann. Und er hat weniger Matches als im letzten Jahr gespielt und ich glaube, das wird auch nicht mehr werden. Und er hat eine wirklich gute Phase von München bis Start gehabt, wo er 19-7 Matches gewonnen hat, darüber hinaus gar nicht so viele bestritten und dann eben immer wieder verletzt gewesen. Aber das ist der Weg. Wenn er auf dem Surf so dominant bleiben kann, kann er sich vielleicht noch 1-2 Jahre in diesen Regionen halten und vielleicht nochmal irgendwo einen Titel abgreifen. Und ich würde sagen, er ist mittlerweile maximum effizient unterwegs. Weiß nicht, ob man da noch irgendwas besser machen kann, aber es reicht für den Spätherbst, würde ich mal sagen.
Spätherbst. Also ich glaube, er sieht sich im Moment erst noch im Frühherbst seiner Karriere. Ich selber, seine Selbstwahrnehmung und die Fremdeinschätzung.
Naja, du bist auch, genau wie ich, sage ich mal, über 1,80 Meter. Irgendwann zahlt man so einem Körper, glaube ich, Tribut. Aber vielleicht liege ich falsch.
Ja, dann wird er auf jeden Fall nochmal einen Doppel-Grand Slam irgendwann gewinnen.
Ja, ich hatte überlegt, ob ich das in den Bold Predictions mache, dass er im nächsten Jahr, aber ich weiß nicht, ob er das wirklich macht, aber ich glaube, es ist im Bereich des Möglichen, dass er in den nächsten 3 Jahren ein Doppel-Grand Slam-Turnier gewinnt.
Aber er wird sich im nächsten Jahr, gerade wegen seiner Hüftgeschichte, erstmal aufs Einzel konzentrieren, da bin ich mir relativ sicher.
Also. Ja, und er wird wahrscheinlich eben 40 bis 50 Matches spielen und da muss er dann das Maximum rausholen.
Ja, Jan-Lennard Struff auf Platz 42 hat er das Jahr beendet. Dahinter wird es dann schwierig. Es kommen unter den Top 100 noch Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann und auf 102 Dominik Köpfer. Und Dominik Köpfer ist jetzt am Ende noch rausgefallen aus den Top 100. Er wird in die Qualifikation höchstwahrscheinlich bei den Australian Open rein müssen. Aber die drei, glaube ich, können wir so ein bisschen in einem Abwasch dann bringen. Daniel Altmaier hat während der Davis Cup Finals gesagt, dass er in diesem Jahr nicht zufrieden war mit seiner Leistung und dass er jetzt nochmal sein Team neu aufgestellt hat und dass er nächstes Jahr dann nochmal neu angreifen soll. Er hat meiner Meinung nach gerade im Davis Cup unter Beweis gestellt dieses Jahr, dass er gute Leute schlagen kann, dass er gute Spieler schlagen kann. 2023 an das Spiel gegen Yannick Sinner bei den French Open erinnert sich dann ja auch fast jeder noch. Yannick Hanfmann hat gesagt, er hat viele Matches noch auf großen Turnieren gespielt und er sei gar nicht so unzufrieden. Er hat die Top 100 Platzierung behalten. Es kann nicht alles so laufen wie 2023, hat er selber gesagt. Aber er sei ganz okay mit seiner Leistung. Und bei Dominik Köpfer müssen wir halt wirklich das Sternchen dran machen. Der hat große, große gesundheitliche Probleme mit seinem Arm, die ihn immer wieder zu Pausen dann zwingen.
Ja, ich gehe auch mal durch alle drei durch. Dann fange ich mal unten bei Köpfer an. Ich meine, was bei dem auffällt, der sieht immer noch gut aus gegen Top 20, gegen Top 50 Spieler. Der hat 5 Siege gegen Top 20 Spieler in diesem Jahr. Aber der schafft nicht dasselbe gegen Top 100 Spieler. Also der besiegt jetzt nicht konstant einfach alle, die irgendwo zwischen 50 und 100 sind. Und das ist die Grundlage, wenn man irgendwo um Platz 50 in der Weltrangliste stehen will, dass man die hinter sich, in 3 von 4 Fällen schlägt. Und das gelingt ihm zumindest in dieser Phase seiner Karriere nicht. Und er ist gut für Überraschungen, er ist gut dafür, große Namen zu nerven, auch mal zu schlagen. Aber er hat eben Phasen auch, er ist auch so ein bisschen ein Saisonarbeiter, zumindest was die Resultate angeht. Wenn man sich jetzt anschaut, die ist ja super reingekommen und nach Miami ging dann nicht mehr viel. Er war dann auch verletzt, aber es kamen auch nicht mehr viele Siege. Und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen, wie es bei ihm ist. Und die Fälle von Altmaier und Hanfmann sind meiner Meinung nach ein bisschen anders gelagert. Bei Altmaier, finde ich, sticht total hinaus. Wenn man in den letzten 3 Jahren guckt, die gewonnenen Matches. Vor 2 Jahren hat er eine Matchbilanz über das Jahr von 33 zu 31 gehabt. Im letzten Jahr 32 zu 31, in diesem Jahr 30 zu 34. Alles exakt das Gleiche. Der einzige Unterschied war, dass er eben vor einem Jahr diese größeren Siege gehabt hat. Er hat in Rom was gerissen, er hat in Madrid, glaube ich, damals was gerissen und bei den French Open. Und ansonsten hat sich nichts verändert. Er ist auf Hart ein bisschen besser geworden, aber die Zahlen nehmen sich in den letzten 3 Jahren nichts. Er ist eigentlich auf einem Niveau unterwegs, hat aber seine Erfolge halt in einem Jahr auf den großen Turnieren gehabt und ansonsten primär eben auf den großen Challengern. Und Hanfmann, der hat nicht so ein gutes Jahr gespielt wie Altmaier, aber in der Weltrangliste nur kurz dahinter, weil er halt ein paar Nadelstiche gesetzt hat bei größeren Turnieren. Hat er hier mal ein Viertelfinale, da mal ein Viertelfinale mitgenommen und hat konstant Punkte geholt und die halten ihn in den Top 100. Aber bei ihm ist es alles ein bisschen volatiler als bei Altmaier.
Das sind die Top 100, / bis 102, die Spieler. Über welche Spieler möchtest du noch sprechen, die zwischen 100 und 200 sind? Weil da gibt es nicht mehr so viele. Henry Squire und Maximilian Matra. Genau.
Genau. Also man hätte ja nach dem letzten Jahr denken können, der eine oder andere, der hält sich da noch. Aber es ist dann ziemlich Wüste, muss man sagen, in den Top 300 sogar. Also Henry Squire, bei dem muss man einfach sagen, der ist noch komplett grün hinter den Ohren. Der hat 6 Matches gegen die Top 100 bestritten. 11 in seiner Karriere, davon hat er 2 gewonnen. Wenn er in den Top 100 will, muss er gegen Top 100 Spieler spielen und muss die besiegen. Aber der ist noch jung genug, der kommt jetzt erst so richtig rein. Aber der kennt, glaube ich, seine Aufgabe. Erfahrung auf dem Level. Und bei Matera muss man sagen, der ist doch ziemlich abgestürzt. Der hat 20 Matches gegen Top-100-Spieler gehabt, nur 4 davon gewonnen. Letztes Jahr hat er noch voll nach den US Open durchgezogen, 26 Matches gespielt, 21 davon gewonnen. Dieses Jahr 11 gespielt, 2 gewonnen. Das ist am Ende der Unterschied. Und er hat halt auch ziemlich klare Niederlagen gegen die Top-100-Spieler eingesteckt. Das war jetzt nicht so, ach, es waren alles knappe Matches, kann mal passieren, sondern er hat halt teilweise richtig auf den Deckel bekommen von Top-100-Spielern. Und im Moment ist er vom Niveau her wieder ziemlich weit außerhalb der Top-100.
Ja, das können wir tatsächlich so sagen. Ich würde gerne noch zwei Spieler ansprechen, die außerhalb der Top 300 im Moment sind, aber die im Moment die größten deutschen Tennistalente sind, die es in Deutschland gibt. Es sind auf der einen Seite Justin Engel und auf der anderen Seite Diego de Dura Palomero. Justin Engel hat dieses Jahr zum ersten Mal ein ATP-Match auf ATP-Ebene bestritten. In Almaty hat er eine Wildcard bekommen, weil er bei AMG das Management hat und die haben ihm die Wildcard in Almaty besorgt und er hat gleich die zweite Runde erreicht. Meiner Meinung nach hat er eine sehr, sehr vielversprechende Anlage. Er hat einen guten Aufschlag, er hat eine gute Vorhand. Er ist sehr stabil. Über den werden wir nicht in 5 Jahren sprechen und sagen, der steht viel zu weit hinter der Grundlinie. Der verbeißt sich auf der Grundlinie, hat meiner Meinung nach wirklich großes Potenzial und ist erst 17 Jahre alt. Und Diego de Dura Palomero ist
noch... Ich dachte, den bringst du uns in den Bold Predictions irgendwie.
Nee, den bringe ich...
Top 50 Einzug.
Nein. Den bringe ich noch nicht in den Bold Predictions. Diego de Dura Palomero ist noch ein Jahr jünger. Der hat jetzt auch noch den Junioren-Davis Cup gespielt und ist vielleicht noch sogar ein bisschen größeres Talent. Da müssen wir allerdings gucken, wird er für Deutschland weiterspielen, weil sein Vater kommt aus Chile, seine Mutter aus Litauen und auch der chilenische Tennisverband meines Wissens nach kümmert sich und buhlt um Diego de Dura Palomero. Auch er einer, der einen ziemlichen flashy Spielstil hat, der viel mit seiner Vorhand dann auch machen kann und wo ich sehr gespannt bin, wo der Weg hingehen kann. Aber beide haben jetzt so ihre ersten Meriten auf der Herrentour gesammelt. Die Dura Palomero hat diese Woche noch bei einem 15.000er oder letzte Woche bei einem 15.000er Turnier gespielt. Da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung der beiden, aber der Auftakt für Justin Engel in Almaty mit seinem Sieg gegen Coleman Wong, der war schon sehr vielversprechend.
Kann das in die Top 200 schaffen in den nächsten 12 Monaten?
Ja, glaube ich schon. Top 200 wäre jetzt erstmal so, ich glaube, das wäre auch so seine Sache, die er gerne haben wollen würde.
Das bedeutet, man spielt relativ konstant Challenger, genau. Erreicht also Viertelfinals, Halbfinals, ne?
Ja, genau. Und bei de Dura Palomero, der hat selber gesagt, der möchte dann Top 300, Top 400 erreichen. Dann haben wir noch Max Schönhaus, der gesagt hat, nächstes Jahr will er erstmal unter die Top 500 kommen. Max Schönhaus, der eine einhändige Rückhand spielt, wo dann vielleicht die Puristen sagen, oh, hoffentlich wird aus dem ein erfolgreicher Tennisspieler. Auch der ist noch dabei. Und dann haben wir noch bei den etwas Jüngeren haben wir noch Oliver Majdancic, der durchaus viel Talent hat und vielversprechend dort unterwegs ist. Also bei den Herren gibt es einige Talente im Nachwuchsbereich. Auf die, glaube ich, können wir uns freuen in den nächsten Jahren.
Na, und aus Schönhaus wird sich auch noch was machen lassen.
Ja, hundertprozentig. Kollege Kaiser hat bestimmt schon ein paar Schlagzeilen vorbereitet mit diesem Nachnamen. Das war unser Rückblick auf das Jahr der deutschen Spielerinnen und Spieler. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über unsere Awards sprechen. Spieler, Spielerin des Jahres, Aufsteigerin, Aufsteiger des Jahres und natürlich die Matches des Jahres und unsere Bold Predictions. Da müssen wir auch ein bisschen abgleichen, was wir letztes Jahr erzählt haben und was dieses Jahr eingetroffen ist und was nicht eingetroffen ist. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserem großen Jahresrückblick. Spielerin und Spieler des Jahres, das sind unsere ersten Awards, die wir in diesem Podcast jetzt vergeben und so ein bisschen erklärt sich ja auch von selbst. Ne? Wer geht an Aryna Sabalenka und Jannik Sinner vorbei?
Also ich habe eben wirklich im olympischen Spirit Gold, Silber, Bronze verliehen.
Sehr gut.
Bronze war jetzt bei beiden, also bei beiden Kategorien eher die Frage, wer kriegt jeweils Bronze? Klar, Sinner ist der Spieler des Jahres, aber er hat es auch erst gesichert, würde ich sagen, eben nach seiner Niederlage gegen Alcaraz in Peking. Darauf hätte man auch sagen können, okay, beide haben 2 Grand Slams gewonnen. Okay, Sinner ist in der Weltrangliste relativ weit vorne. Aber Alcaraz gewinnt hier die direkten Duelle und dann hat Sinner danach halt nicht mehr verloren. Und Alcaraz schon noch ein paar Mal. Und das war dann der große Unterschied. Und jetzt kann man zu Recht sagen, na, mir passt das mit der Doping-Geschichte nicht. Ich weiß nicht, ob man den zum Spieler des Jahres machen sollte. kann man meiner Meinung nach verargumentieren. Wenn man jetzt rein auf Sportliche guckt, war der überragende Spieler. Doppelt so viele Titel gewonnen wie Alcaraz, hat 19 mehr Matches als Alcaraz gewonnen, hat im Schnitt quasi das Halbfinale bei einem Grand Slam gewonnen, erreicht. Also der Spieler des Jahres, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, nichts anderes. Ja, habe ich auch als Spieler des Jahres. Also allein mit dieser Bilanz, die er in diesem Jahr gezeigt hat, ist er für mich der Spieler des Jahres. Carlos Alcaraz hatte, wir haben vorhin darüber gesprochen, oder im ersten Teil dieses Podcasts haben wir darüber gesprochen, dass er in seiner Sandplatzsaison einfach nicht gut dabei war bis zu den French Open. Und diese Tiefs, die hat sich Jannik Sinner während des Jahres überhaupt nicht erlaubt.
Ja, also Alcaraz ist der Spieler immer noch mit dem größten Potenzial, würde ich sagen. Und wenn man auch guckt, also ich kann schon mal sagen, Bronze habe ich an Djokovic vergeben, da kommen wir gleich noch drauf. Und jetzt Sinner und Djokovic haben gegen die anderen beiden auf diesem Podium eine negative Bilanz. Alcaraz hat eine 4-1 Bilanz gegen die beiden. Der ist immer noch einer für große Matches, der ist wahrscheinlich derjenige von Sinner und Alcaraz, der am Ende mehr Grand-Slam-Titel gewinnen wird. Das ist ja der, den man, glaube ich, wirklich nicht in einem großen Match begegnen möchte, aber der hat halt auch richtig maue Tiefen in diesem Jahr hingelegt. Die Südamerika-Tour echt nicht gut gelaufen. Nee. Die europäische Sandplatz-Tournee ist nicht gut gelaufen. Der Auftritt bei den US Open gegen Botik van der Sandschuld war echt nicht gut. Bis Jahresende war nicht gut. Es stehen 4 Titel da, davon sind 2 Grand-Slam-Turniere. Er hat eben gegen seinen direkten Konkurrenten sehr gut ausgesehen, hat nur das Olympiafinale gegen die verloren. Er kann, glaube ich, unglaublich zufrieden sein, aber er ist noch nicht da, wo die Top 3 zwischendrin gewesen sind, so der überragende Spieler zu sein.
Was da noch für ein Potenzial ist, ist ja fast schon beängstigend, ne?
Ja, also er ist sicherlich einer der talentiertesten Spieler der Tennisgeschichte. Ob er das dann abruft, weiß man nicht, aber vom Niveau her ist es schon ziemlich abgefahren.
Ja. Wer ist auf Platz 2 bei dir?
Nee, also Alcaraz war 2 und Djokovic hat dann Bronze bekommen. Die Frage ist dann natürlich, kriegt das Djokovic oder kriegt das Zverev? Beide haben bei den Grand Slams sehr ähnliche Resultate gehabt. Ein Halbfinale, ein Finale. Zverev hat wesentlich mehr gespielt. Dafür hat Djokovic 37-9. Bessere Bilanz, als man irgendwie denken würde. Hat keinen Stich so richtig gesehen gegen Top-10-Spieler, hat auf der Tour auch keinen Titel gewonnen. Aber hat halt Olympia gewonnen und er hat ein überragendes Match gegen Alcaraz gespielt. Das muss man sagen. Und von daher hat er am Ende für mich Bronze bekommen.
Für das die Bronzemedaille Jahr. Für die Einzelleistung, ne?
Ja.
Ja. Bei den Frauen?
Da Gold natürlich geht an Arina Sabalenka. Am Ende keine Frage. Man kann statistisch sagen, Świątek war besser, hat mehr Matches gewonnen, hat weniger Matches verloren, hat besser gegen die Top 10 ausgesehen, hat mehr Titel gewonnen, ist die Einzige, die gegen die anderen an der Spitze eine positive Bilanz hatte. Das hat Sabalenka zum Beispiel nicht. Aber Sabalenka hat halt 2 Grand-Slam-Turniere gewonnen, ist zum Ende auch so ein bisschen ausgetrödelt das Jahr, aber für mich die Spielerin insgesamt übers Jahr gesehen und Bronze habe ich hier an Coco Gauff gegeben. Hätte man auch an Zheng Qinwen geben können, aber dafür war für mich dann entscheidend beim Jahresendturnier, wer hat das Finale gewonnen. Das hat Gauff für sich entschieden. Sie hat bei dem Turnier dann auch nochmal Świątek und Sabalenka besiegt und hat da dann nochmal gezeigt, dass sie unter Umständen immer noch ein klitzeklein bisschen größeres Potenzial auch als Zheng hat für die nächsten zumindest fürs nächste Jahr und hat fast so viele Matches gewonnen wie Sabalenka, hat auch nur 3 mehr verloren, also ist nicht so viel schlechter als Sabalenka, hat halt nur einen großen Titel gewonnen, während Sabalenka 2 Grand Slams gewonnen hat.
Das Jahr von Jinwen Zhang war meiner Meinung nach deutlich auffälliger als das von Coco Gauff. Und du sagst es, sie hat dann am Ende dann auch noch die WTA-Finals gewonnen, sie hatte viele Siege etc., aber ich fand das Jahr auffälliger von Zhang und dadurch, dass sie dann auch diese Weltspitze so ein kleines bisschen auch noch in Anführungsstrichen diverser gemacht hat mit ihrem Spiel, mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrem Können und dass sie dann auch nicht unbedingt darauf bedacht ist, sich irgendwelche Freundinnen zu machen, sondern einfach ihren Weg geht und dann vielleicht auch zwischendurch ein bisschen als sturköpfig gesehen werden kann. Ich finde, das hat sie für mich in diese Top 3 reingebracht.
Ja, was für Gauff aus meiner Sicht gesprochen hat, also ich habe mir eben auch hier angeguckt, wir haben die Top 3 eine Bilanz gegeneinander, eben Świątek die einzige, 4-2 gegen die anderen beiden und Gauff hat eine genauso gute Bilanz am Ende gehabt wie Sabalenka, 2-3. Man sieht übrigens, bei Herren wie bei Damen, die Top-Spieler und Spielerinnen spielen im Moment nicht häufig gegeneinander und das trägt, glaube ich, auch ein bisschen dazu bei, dass es sich vielleicht ein klein bisschen mau anfühlen kann auf beiden Seiten. Also wir sehen nicht so viele große legendäre Duelle. Können wir mal bei beiden hoffen, dass Sinna Alcaraz und eben bei den Damen diese Topspielerinnen häufiger gegeneinander spielen. Aber ich muss sagen, da hat sich Goff aus meiner Sicht besser verkauft als Zheng. Und Zheng kommt nachher noch in meinen Bold Predictions vor. Jetzt eher mit einer schrägen Bold Prediction. Aber ja, ich hab schon relativ bewusst sie nur auf den Blechplatz gesetzt.
Das sind unsere Spielerinnen und Spieler des Jahres. Darf ich gerade sagen, dass ich drei Aufsteigerinnen des Jahres habe und ich habe nicht darauf geachtet, wie sie in der Weltrangliste nach oben gekommen sind. Das hat sich alleine schon dadurch ergeben, sie sind in der Weltrangliste nach oben gekommen und nicht, sie haben jetzt nicht die größten Sprünge gemacht, aber ich habe hier drei Spielerinnen nach oben gewählt, die für mich die Spielerinnen, die Aufsteigerinnen des Jahres sind und die sind für mich fast selbsterklärend. Jasmine Paolini natürlich. Natürlich dadurch, dass sie zwei Grand-Slam-Finals erreicht hat und dieser Lauf, den sie in diesem Jahr hingelegt hat, der war überragend und sie hat für so viele coole Momente gesorgt dann auch in diesem Jahr, dass sie für mich die Aufsteigerin des Jahres ist. Und dahinter sind zwei Spielerinnen, eine haben wir schon gehört, das ist Rebecca Schramkova in diesem Jahr, die gerade im Herbst enorm gut gespielt hat dann noch. Und ich bin sehr gespannt auf ihr Jahr 2025, weil jetzt wird zum ersten Mal dann so ein kleines bisschen auch der Fokus auf sie sein. Und eine Spielerin noch, und das ist jetzt so ein kleines bisschen der Tennis-Hipster kommt jetzt hier durch. Eine Spielerin möchte ich noch erwähnt haben, der ich eine ganze Menge zutraue im nächsten Jahr. Und die kann ich dann auch gleich in die Bold Predictions noch mit reinbringen. Das ist Sonny Carter aus Großbritannien, die in diesem Jahr sich unter die Top 100 gespielt hat. Und die meiner Meinung nach ganz, ganz großes Potenzial besitzt. Die hat ein unglaublich kraftvolles Spiel, bewegt sich sehr gut, hat einen sehr guten Aufschlag. Und ich glaube, das ist eine Spielerin, auf die wir 2025 sehr Acht geben müssen. Das sind die drei Aufsteigerinnen für mich des Jahres.
Ja, siehst du, bei mir sind es andere.
Ja, siehst du.
Also mein Podium sieht anders aus. Ja. Gold geht an Paolini, keine Frage.
Keine
von 30 Frage. Auf 4 gekommen. Das ist ein so schwieriger Sprung, das hinzubekommen. Also extrem beeindruckend. Können nachher nochmal gucken, ob sie es wirklich nächstes Jahr auch in die Top 10 schafft. Ich mache ja mal meine Top 10 in Bold Predictions, aber das war ein herausragendes Jahr. Ich habe auf Platz 2 am Ende trotzdem Mira Andreeva gesetzt. Von 58 auf 16 gekommen. Ja, die kommt auch noch in den Bold Predictions vor, das kann ich sagen. Und Platz 3 habe ich aber an Emma Navarro gegeben, von 31 auf 8. Also ich habe wirklich traditionell hier die Mainstream-Sachen abgedeckt.
Ja, und ich bin der Hipster heute. Herrlich.
Das war gut. Siehst ja auch eher aus wie einer als ich. Und ja, also für mich habe ich einfach nicht mitgerechnet, dass Navarro das hinlegen kann. Ich glaube, sie hat das auch erreicht, ihre natürliche Grenze. Aber ich fand es schon beeindruckend, muss ich sagen.
Navarros Jahr ist fantastisch. Das ist so auf leisen Sohlen gewesen. Und das hat sie ja letztes Jahr dann schon angekündigt, dass sie auf dem Weg dahin ist. Und dann war sie bei den Australian Open, hat sie einfach mal ja so ein bisschen den Fuß in die Tür gesetzt und hat den auch gar nicht das ganze Jahr rausgenommen. Und das ist ja ein so unauffälliges Spiel, das sie spielt am Ende. Aber sie bringt immer wieder den Ball zurück und sie bringt immer wieder einen weiteren Ball. Und sie hat die Großen, die Topspielerinnen absolut innerviert. Und Mira Andreeva, die rauszunehmen aus dem Ding, das ist natürlich dann wirklich so dieses Tennis-Hipster, was ich hier sage. Aber Mira Andreeva ist natürlich eine der Aufsteigerinnen des Jahres, ganz klar.
Ja, und da war eben, ich lese sowieso immer Tennis Abstract, aber ich habe jetzt natürlich nochmal durchgeguckt und Jeff Sagman, der das macht, hat sich eben auch nochmal ihr Spiel angeguckt und hat quasi statistisch dargelegt, wie sie jetzt schon eine mindestens Top 5 Return-Spielerin auf der Welt ist. Und klar, im Aufschlag fehlt es noch, aber es spricht schon viel dafür, dass sie noch weiter durchstartet. Er hat es spannenderweise mit einer Daria Kasatkina mit mehr Power verglichen. Und ich meine, Kasatkina mit mehr Power, das wäre ganz schön was, wenn es dazu käme. Aber wie gesagt, die kommen noch in den Bold Predictions vor. Ich glaube, wir können zu den Herren weiterziehen.
Kasatkina,
gucken, ob wir da ein ähnliches Podium haben.
Kasatkina mit mehr Power gewinnt Grand Slams.
Ja, ich glaube, die Chance ist recht hoch, dass Andreeva war. Ich war auch eher skeptisch, muss ich zugeben, bis zu diesem Jahr. Aber ich glaube, spricht schon relativ viel dafür, dass sie irgendwann Grand Slams gewinnen.
Ich habe zwei Aufsteiger in diesem Jahr. Der eine ist relativ offensichtlich, das ist Jack Draper. Und wenn der körperlich in die Lage kommt, 5-Satz-Matches zu überstehen, 2-Wochen-Turniere zu überstehen, halte ich ihn für eins der ganz, ganz großen Talente. Mit diesem Aufschlag, mit dieser Linkshänder-Vorhand, mit dieser Power, die er generieren kann, glaube ich, wird er in den nächsten Jahren für sehr, sehr viel Aufsehen sorgen. Und einen Spieler habe ich dann noch, dem ich durchaus viel zutraue und dem ich in den nächsten Jahren noch mehr zutraue, das ist Jakub Mencik. Den habe ich jetzt auch noch mal. Ich hätte natürlich auch Giovanni Mpeci-Perica mit reinnehmen können. Ich hätte Arthur Fies noch mit reinnehmen können, vielleicht auch Flavio Cobolli. Aber ich habe mich dann für Jakub Mencik entschieden, weil der hat mich in diesem Jahr so sehr überzeugt. Der ist erst 19 Jahre alt und ich glaube, dass ihm eine große Karriere bevorsteht. Und er ist für mich einer der Spieler, da gebe ich schon mal eine Bold Prediction voraus, der nächstes Jahr in den Top 20 landen wird.
Ja, siehst du, ich bin sogar in die Top 10 getippt.
Oh, der feine
Hatte ich sogar schon mal in der Sendung erwähnt. Ich glaube auch, das ist der Nächste. Das ist der, vom Talent her an Sinner und Alcaraz heranreichen kann. Also, Gold ging für mich an Draper von 62 auf 15. Mpeci-Perica von 205 auf 31. Das war halt der, den man überhaupt nicht kommen sehen konnte.
Da sieht man die Aufschläge auch nicht kommen.
Ja, und dann Mencik, der, über den wird schon seit 2-3 Jahren geredet, der ist von 167 auf 48 gesprungen und eben, das ist, glaube ich, wo die Leute im Tennis auch von ausgehen. Das ist der nächste Golden Boy, der ja in die Top 20 auf jeden Fall einziehen sollte im nächsten Jahr und dann gucken wir mal, wie weit es nach oben geht.
Ja, also das sind unsere Aufsteigerinnen und Aufsteiger des Jahres. Und damit kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie Matches des Jahres. Und nicht nur wir haben unsere Matches des Jahres gekürt, Philipp und ich, sondern ich habe auch noch Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob sie dann ihre Matches des Jahres dann nochmal zusammenfassen können. Wir fangen mal an mit dem Kollegen Paul Häuser von Sky, der die Matches des Jahres bei den Frauen gekürt hat. Das sind seine Tipps.
Servus, lieber Andi, lieber Philipp. Meine Lieblingsmatches bei den Damen 2024. Enges Rennen. Ich entscheide mich auf der 1 für Angie Kerber gegen Qinwen Zheng. Bei den Olympischen Spielen Viertelfinale von Paris auf dem Châtrier. Kerber so nah dran zu gewinnen und dann wäre sie ja im Halbfinale gewesen. Und das bei ihrem letzten Turnier. Was für eine Dramaturgie, was für ein Match. Und am Ende holt die Chinesin die Goldmedaille. Ja, tolle Geschichte, finde ich. Und deshalb dieses Match auf der 1. Auf der 2 Jessica Pegula gegen Aryna Sabalenka bei den US Open. Ich war vor Ort, Riesenfinale, Riesenatmosphäre und tolles Match. Und auf der 3 Naomi Osaka gegen Iga Świątek bei den French Open. Osaka muss das Ding gewinnen, schafft sie aber nicht. Und am Ende ja übersteht Świątek ganz knapp diese Partie und kann am Ende die French Open auch gewinnen.
Paul Häuser mit seinen Wertungen zum Match des Jahres 2024. Und da sind natürlich drei Matches dabei, die fast in jedem Jahresrückblick dabei sind als Matches des Jahres. Hast du Matches zu ergänzen oder möchtest du zu einem der Matches noch was sagen?
Ich würde jetzt warten. Kommen jetzt von den anderen auch noch welche zu den Damen?
Ja, kommen auch noch.
Dann warte ich ab und erwähne danach noch.
Dann lass uns den Kollegen Marcel Meinert, der sein Herren- und Damen-Match in einen Take zusammengefasst hat, lass uns den auch noch mal gerade hören.
Bei den Damen, glaube ich, relativ eindeutig Świątek, Sabalenka, Madrid. Und bei den Herren würde ich auf Alcaraz, Sinner gehen aus Peking. Ich meine, das war das hochklassigste Duell, das einzige Finale zwischen den beiden. Ich glaube, das macht schon Sinn, das zu nehmen. Das kurz zwischendurch.
Das war der Kollege Marcel Meinert. Der hat also noch Sabalenka gegen Świątek in Madrid dazu gebracht. Und dann habe ich noch die Kollegin Vicky Jorgato aus Griechenland gefragt, was denn ihre Matches des Jahres sind. Und das hat sie dann auch in einem Tag zusammengefasst. Und das sind ihre Matches des Jahres.
My favorite matches for 2024 season were Świątek Osaka at the French Open and Alcaraz Djokovic on the same court but for the Olympic Games. I must say that I also enjoyed Świątek against Sabalenka in Madrid and Sinner against Carlos at the Beijing final.
Auch hier gibt es dann die eine oder andere Überschneidung, aber zwei Matches, die hervorstechen und die ich auch in meinen Matches des Jahres hatte, die umfassen beide Iga Świątek und das sind diese beiden Matches Świątek gegen Sabalenka in Madrid, was überragendes Niveau war, was dann auch auf einem Sand gespielt worden ist, der Sabalenka ein bisschen besser entgegenkam. Man hat dann zwei Wochen später auf dem in Anführungsstrichen traditionellen Sand in Rom gesehen, wie Świątek Sabalenka dort weggeschubst hat. Aber dieses Match zwischen Świątek und Sabalenka in Madrid war eins meiner absoluten Top- und Lieblingsmatches in diesem Jahr. Und Świątek gegen Osaka bei den French Open, ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist einfach so eine Stimmung. Es war Indoor, wurde gespielt, Osaka hatte Matchball, Świątek zieht den Kopf aus der Schlinge. Es wäre eine Riesensensation gewesen, hätte Osaka das Match gewonnen, weil Świątek halt so ein bisschen eine Aura so langsam entwickelt wie Rafael Nadal da dort bei den French Open. Und Świątek dreht das Match nochmal und gewinnt es am Ende und hat sich hinterher dann ja auch noch darüber beschwert, dass das Publikum sehr, sehr unfair gewesen war.
Ja, ich habe sie auch noch einmal in einem Match, was noch gar nicht erwähnt wurde, gegen Paolini bei den Billie Jean King Cup Finals.
Ja, tolles Match.
Fand ich,
ja,
fand ich auch toll. Und dann habe ich Paolini nochmal. Ich glaube, wir müssen es noch einmal erwähnen gegen Vekic in Wimbledon, ja, das Halbfinale. Ja. Vielleicht das Grand Slam Match des Jahres bei den Damen.
Das können wir fast so sagen, ja.
Wimbledon trägt natürlich auch immer dazu bei. Also nirgendwo werden größere Geschichten erzählt. Und das war schon eine ziemlich überragende Geschichte zwischen den beiden.
Ja, also Paolini gegen Vekic in Wimbledon habe ich halt auch bei meinen Matches des Jahres. Ich habe noch ein, zwei weitere Matches. Also Kerber gegen Qin Wenjiang habe ich auch, weil es einfach, ich möchte auch, dass ein Kerber-Match nochmal wieder in den Matches des Jahres ist, glaube ich, weil in unseren 10-Jahres-Rückblicken, ich könnte mir vorstellen, dass wir in 7 Jahren mindestens ein Kerber-Match dabei hatten, weil die hat einfach immer abgeliefert, wenn es um die Matches des Jahres ging. Sei es damals gegen Halep in Australien, gegen Sara Sorribes-Tormo in Wimbledon, gegen Kvitova 2014 bei den Fed Cup Finals damals noch. Also die hat eigentlich immer abgeliefert, wenn es um die Matches des Jahres ging. Dann habe ich noch Anna Blinkova gegen Elena Rybakina. Ich habe vorhin darüber gesprochen oder im ersten Teil darüber gesprochen. Dieser Tiebreak mit 22-20 für Anna Blinkova, was ein absurdes Match war. Und der Tiebreak, der Match-Tiebreak fast eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Und dann habe ich noch 2 Matches, die auch Paolini und Vekic umfassen. Paolini gegen Andreescu bei den US Open in der ersten Runde, wo man hinterher gedacht hat, wenn Bianca Andreescu so ein Niveau immer an den Tag legen könnte, dann wäre sie weiter, als wo sie im Moment schon ist. Und Donna Vekic gegen Marta Kostyuk, das olympische Viertelfinale, weil das war ein sehr auf sehr kämpferischem Niveau geführtes Match. Unglaublich spannend, sehr gut geführt und Vekic hat es damals gewonnen und hat ja so ein bisschen ihr Jahr gekrönt dann mit der Medaille.
Ihre Karriere, kann man sagen.
Karriere, ja.
Für die Erwartungen, die es gab und was alles nicht geklappt hat, war das, glaube ich, jetzt aber Entschädigung pur.
Absolut. Hast du noch ein Match, was noch nicht genannt worden ist?
Nee, also es fällt ihm auf, wir haben viele Best-of-Three-Matches. Olympia, Peking, bei den Damen ja sowieso. Also ist jetzt keine Bold Prediction, aber wäre wirklich keine Überraschung, wenn wir in 10 Jahren beim Best-of-Three wären im Tennis, in den allermeisten Matches, einfach weil es so physisch geworden ist in den letzten Jahren, dass es irgendwann wahrscheinlich keinen Sinn mehr machen wird, irgendwie zu viele Best-of-Five-Matches zu spielen, wenn man will, dass die Spieler lange dabei sind.
Und vor allen Dingen immer mehr Matches spielen, ne? wenn Turniere dann noch dazu kommen und so. Ich glaube auch, also ich bin inzwischen auch in dem Alter, wo ich sage, ich glaube nicht, dass es sich verhindern lässt. Also ich bin nach wie vor ein Fan der Best-of-Five-Matches, absolut. Aber ich glaube, der Sport wird eine andere Richtung einschlagen.
Ja, man kann beim Best of Three ja immer den Tiebreak im dritten Satz rausnehmen. Und dann hat man immer noch Geschichten, wo es irgendwie 16-14 ausgeht. Und damit hat man dann irgendwie einen möglichen vierten, fünften Satz gehabt. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten.
Dann lass uns auf die Herrenmatches des Jahres zu sprechen kommen. Ich habe es vorher im ersten Teil auch so erwähnt, für mich ist die Leistung des Jahres die Leistung von Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz bei den Olympischen Spielen. Und das ist für mich, ist es das Match des Jahres? Wahrscheinlich schon. Ja, es ist für mich das Match des Jahres.
Ja, waren auch gute 3 Stunden.
Ja,
ja, klar. Also Peking hält mit, weil der Court auch schneller war und dadurch ist Tennis häufig ein bisschen aufregender. Aber von der Bedeutung werden wir in 10 Jahren jetzt nicht mehr auf Peking gucken. Aber wir haben mit ziemlicher Sicherheit, Djokovic wird keine 5 Jahre mehr wahrscheinlich spielen und das wird unter Umständen das letzte große Match zwischen beiden gewesen sein. Und wenn das dann wirklich nochmal in den alten Fuchs gegangen ist, dann wird das sicherlich in den Tennis-Geschichtsbüchern auftauchen.
Dann lass uns nochmal reinhören, was Paul Häuser gesagt hat zu seinem Match des Jahres und zu seinen Matches des Jahres 2024 bei den Herren.
Meine drei Top-Matches bei den Herren 2024 sind drei Finals. Und ich packe Arthur Fies gegen Sascha Zverev, das Finale von Hamburg, auf die Eins, weil ich vor Ort war, weil ich diese Stimmung so aufsaugen konnte am Hamburger Roten Baum. Das war wirklich genial, die Atmosphäre. Und zwischendrin war es auch einigermaßen salty. Underarm-Serve von Arthur Fies, Diskussionen zwischen den beiden Spielern, dann auch beim Seitenwechsel. Unterkühlter Handshake, aber am Ende war alles wieder gut. Bei der Siegerehrung hat Zverev ihn auch geduscht mit Champagner und viele warme Worte gefunden. Arthur Fies, was für ein toller Typ, was für ein Riesenspieler. Bin ich gespannt, was da in der Zukunft noch so kommt. Und ja, die beiden haben auch, finde ich, ein sehr schönes Matchup. Das hat richtig gut gepasst. Das auf der 1, auf der 2, vom Niveau her wahrscheinlich das krasseste Match. Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz, Finale von Peking, und es gewinnt Alcaraz am Ende im Tiebreak im dritten. Was spielt Alcaraz da für ein Tiebreak? Wahrscheinlich der beste Tiebreak auch so in diesem Jahr. Und Riesenlevel. Und apropos gute Tiebreaks, da kann Novak Djokovic dann auch mithalten. Olympisches Finale in Paris. Wahrscheinlich ja die beste Performance auch so unter Druck. Er wusste, in 4 Jahren wird er nicht nochmal so eine Chance haben. Das ist die Gelegenheit, Gold noch abzuräumen. Diese Goldmedaille, dieser Titel fehlt ihm noch. Und was macht Djokovic? Er wehrt die Breakbälle von Alcaraz so gut ab und ist dann ja wirklich bei diesen Pressure Points voll zur Stelle. Was für eine Leistung. Djokovic gegen Alcaraz. Finale von Paris bei Olympia. Bei mir dann auf der 3. Jo. Das meine Top-Matches 2024.
Das war Paul Häuser, Kollege bei Sky, der seine Matches gekürt hat. Und auch hier ist dass hier Fies gegen Zverev dabei war. Das habe ich. Fies gegen Zverev habe ich den dritten Satz so ein bisschen mit den Augen zwischen den Fingern so verfolgt, weil ich nicht so richtig hingucken konnte.
Ja, aber du, wir haben ja schon über Scham und Fremdscham gesprochen.
Ja, genau.
Da bist du auch der im Spektrum vielleicht auch relativ weit in die eine Richtung.
Da habe ich nicht mehr hingucken können bei dem Match. Ach ja, aber es war ein gutes Match und es war dem 500er Turnier in Hamburg sehr würdig. Und wie gesagt, ich habe den dritten Satz nur anders verfolgen können, nicht so ganz aufmerksam. Aber natürlich springt auch noch heraus das Match von Sinner gegen Alcaraz in Peking. Du hast es gesagt, auf dem schnelleren Court. Es war unglaublich aufregend. Es war auf einem tollen, hohen Niveau und 3-0 hat Jannik Sinner im Tiebreak des dritten Satzes geführt und dann macht Alcaraz die nächsten 7 Punkte. Wahnsinn. Also das war schon auch wirklich eine ganz, ganz große Leistung.
Noch besser, als sie aufeinandertreffen beim Six King Slam.
Noch besser. Das ist der Wahnsinn. Man kann es kaum glauben, aber es war noch besser als beim Six King Slam, ja. Hast du noch weitere Matches?
Nee.
Nicht? Ich habe noch ein paar Matches, die ich mit reinbringen möchte. Zwei Matches von Alexander Zverev auch. Das Match gegen Hubert Hurkacz im United Cup Finale. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen. Hubert Hurkacz hätte das gewinnen müssen, das Match. Zverev hat sich rausgewunden und hat dieses Match gewonnen. Alleine wegen seiner Dramatik ist es in meinen Top-Matches des Jahres 2024 und das Halbfinale bei den Australian Open zwischen Zverev und Medvedev. Auf darüber haben wir schon gesprochen. Zverev hätte wahrscheinlich das Match gewinnen müssen gegen Medvedev. Medvedev hat ab dem vierten Satz fantastisch gespielt und ob dieser Return-Stop-Winner Absicht oder nicht Absicht war, Medvedev hat gesagt, es war Absicht und dann lassen wir es so. Auf jeden Fall hat Medvedev dieses Match gedreht und hat dann das Finale erreicht. Ich habe Djokovic gegen Musetti bei den French Open in der dritten Runde. Bis tief in die Nacht ist das gegangen. Musetti hat famos gespielt und Musetti kann ja nun auch wirklich so attraktives Tennis spielen. Im fünften Satz hat er aber nichts mehr zuzusetzen gehabt. Nachts um 2 hat Djokovic mit 6-0 den fünften Satz gewonnen. Dann habe ich noch ein drittes Match mit Alexander Zverev. Das Halbfinale in Miami gegen Grigor Dimitrov. Das war was für die Ästheten. Grigor Dimitrov gewinnt es in 3 Sätzen, hat dann nochmal ein Finale bei dem Tausender erreicht. Aber das war schon, also der war auf Hartplätzen in diesem Jahr schon wirklich sehr gut, hat ein tolles Jahr gespielt insgesamt. Grigor Dimitrov ist hier heute auch ein bisschen zu kurz gekommen, vielleicht im Podcast. Der hat ein sehr unterhaltsames Jahr 2024 für uns alle geboten. Und dann habe ich noch 2 Hipster-Aussagen. Das Finale von Tokio, Arthur Fies gegen Hugo Humbert. fies Ach, gewinnst.
Jetzt kommt irgendein 15.000. Also.
Nein. So schlimm wird es dann auch nicht. Fies gewinnt seinen zweiten 500er Titel des Jahres. Das war ein ganz tolles Match in Tokio.
Und hat, glaube ich, 5 Top 30 Spieler oder so in dem Turnier besiegt.
Irgendwie ja, genau. Das war eine ganz, ganz starke Leistung, insgesamt Turnierleistung. Und dann habe ich noch eins aus der zweiten Runde der French Open. Holger Rune gegen Flavio Cobolli. Rune wirft eine 2-0-Satzführung weg, muss in den fünften Satz und gewinnt den Match-Tiebreak dann mit 10-7 gegen Flavio Cobolli, der eigentlich zu dem Zeitpunkt der etwas bessere Spieler war. Die erste Woche der French Open würde ich gerne vergessen, weil die war wettertechnisch so eine Katastrophe und das Turnier hat sich so gezogen, aber dieses Match hat herausgestochen.
Ja, Stimmung war auch so gut, ne?
Ja, ja. Mhm. Wenn mal gespielt worden ist. Na, ja. Also das sind so meine Matches des Jahres, die wir haben. Wir haben auch ein bisschen noch gefragt, was eure Matches des Jahres waren. Auf Blue Sky haben einige geantwortet. Einer hat noch gesagt, Tsitsipas-Sinner in Monte Carlo. Das war ein tolles Match. Tsitsipas.
Ja, und eben die einzige Nicht-Top-10-Niederlage.
Genau. Das war ein Match und Świątek gegen Sabalenka wurde dann nochmal genannt. Und Shelton gegen Manarino in Melbourne. Da haben wir im ersten Teil drüber gesprochen, wie Manarino Shelton entnervt hat da dort im fünften Satz. Und Shelton gegen Tiafoe in New York wurde auch noch angemerkt. Dann.
Ja, und eins können wir vielleicht noch erwähnen, weil es mir gerade bei fünften Sätzen einfällt. Wir hatten natürlich das längste Match der US Open-Geschichte. Dan Evans gegen Khachanov. Ja. Was waren das, 6 Stunden oder so?
Ja, und aber es war nicht gut.
Auch nochmal ein 4-0 im vierten und gefühlt im fünften Satz umgebogen hat der Dan Evans. Mhm. Also gut war es nicht, aber wird in Erinnerung bleiben.
Es wird in Erinnerung bleiben. Also das sind unsere Matches des Jahres, die wir so gekürt haben in diesem Jahr. Jetzt kommen wir zu unseren Bold Predictions. Und bevor wir unsere Bold Predictions auf 2025 bringen, müssen wir erstmal über die Bold Predictions für das Jahr 2024 sprechen, die wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres gebracht haben. Ich habe damals gesagt, dass Petra Kvitova und Karolina Pliskova zurücktreten und Angelique Kerber ihr Comeback bei Olympia beenden wird. Na? Ja,
nicht schlecht.
Kvitova, ist zurückgetreten. Ich weiß nicht, ob sie wiederkommt. Sie ist Mutter geworden. Sie ist momentan, während wir sprechen, auf den Malediven. Sonst ist das so der Vorbereitungszeitpunkt oder der Zeitpunkt vor der Vorbereitung auf das neue Jahr. Ich weiß nicht, ob sie wiederkommt. Karolina Pliskova hat ein unauffälliges Jahr gehabt. Sie ist nicht zurückgetreten. Angelique Kerber hat ihr Comeback bei Olympia beendet. Zack.
Ja, also eben, ich habe es mir hier in grün, gelb und rot markiert, meine Prognosen aus dem letzten Jahr, ist sehr viel rot drin. Buskova ist nicht in die Top 10 gekommen, Tsiribis-Tormo ist nicht in die Top 10 gekommen.
Das war wirklich eine Bold Prediction. Und da möchte ich auch niemand, dass da irgendjemand lästert oder so. Philipp hat sich einfach mal aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, Tsiribis-Tormo kommt in die Top 10. Ich finde, das
hat gefühlt 10 Matches im Jahr gewonnen,
ja.
Aber so ist es nun mal. Ja, der Mann hat diesen paar Einfache dabei. Die hat man, glaube ich, beide. Osaka schafft es nicht in die Top 10. Nadal schafft es nicht in die Top 10. Mhm. Das mit Schmiele war lustig. Bei den Herren hatte ich ja immerhin wirklich Djokovic auf Gold getippt und Musetti auf Bronze. Aber Silber ging an Tsitsipas. Und ansonsten ist hier wirklich sehr, sehr viel Rot, muss ich sagen.
Du hattest Félix Auger-Aliassime in den Top 10 am Ende des Jahres. Hm. Und ja, du hattest aber Lorenzo Musetti Bronze in bei Olympia vorausgesagt.
Ja, macht's auch nicht mehr gut. Ich habe am Ende nur 3 von 8 Grand-Slam-SiegerInnen quasi vorausgesagt. Das ist schon schwach, das muss besser werden. Hab neue Technik.
Du hast
gestern noch überlegt, wie ich es exakt angehe.
Ja. Als Olympiasieger im Mixed hast du Cornet und Monfils angegeben?
Nee, Arthur Fies, glaube ich. Zumindest steht er bei mir als Arthur Fies.
Ich meine Cornet und Monfils, aber ist auch egal. Sind beide nicht... sind beide nicht Olympiasieger
geworden. Ja, Cornet war zurückgetreten zum Zeitpunkt.
Genau, und Kohlhoff-Kriegsbohr hattest du im Doppel gesagt. Ja. Und Nadal Alcaraz hast du gesagt, werden Bronze gewinnen. Und du hast gesagt, darauf muss ich dich jetzt aber wirklich nochmal hinweisen, du hast gesagt, dass Struff und Pütz Silber gewinnen in Paris bei Olympia.
Knapp nicht geklappt.
Ganz knapp. Ne? Ich habe noch gesagt, dass Peyton Stearns in die Top 20 kommt. Und dass die Top 5 so bleiben, wie sie Ende 2023 waren, ist nicht ganz eingetreten. Ich habe auch gesagt, dass Naomi Osaka es nicht in die Top 10 zurückschafft. Und was habe ich noch gesagt? Ben Shelton kommt in die Top 10, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, Djokovic gewinnt nur die Australian Open, er gewinnt nicht Olympia. Nadals Comeback wird nichts, habe ich gesagt. Sinner gewinnt die US Open, habe ich gesagt. Alcaraz die French Open, hallöchen. Ich habe gesagt, dass Jiří Lehecka in die Top 20 kommt, dass Andy Murray zurücktritt, dass Alexander Shevchenko, nicht Alexander Shevchenko, wie heißt er denn?
Bublik?
Nein, Shevchenko mit Vornamen.
Der heißt doch Alexander.
Nee, heißt doch Shevchenko. Jetzt bin ich...
War halt eine sehr große...
Alexander Shevchenko, genau, also dass er in die Top 30 kommt. Ich habe ihn mit einem Fußballer jetzt verwechselt. Ist auf Platz 78, das hat überhaupt nicht geklappt. Und ich habe gesagt, Zverev wird ein unauffälliges Jahr haben und auf Platz 6 oder 7 enden. Das ist besser gewesen, als ich das prognostiziert habe. Und du hast noch gesagt, Murray, Wawrinka und Gasquet treten zurück. Wawrinka weigert sich noch. Gasquet hat jetzt seinen Rücktritt schon angekündigt. Murray ist zurückgetreten. Und Cerundolo hast du, Francisco Cerundolo in die Top 10.
Halte ich immer noch nicht für unmöglich, ist aber natürlich ein gutes Stück davon entfernt gewesen. Ich habe aber auch eben gedacht, Djokovic gewinnt die Australian Open und die French Open. Ja, knapp nicht, ne?
Ja.
Na gut, gehen wir ins nächste Jahr, oder?
Ja, ja. Also meine erste Bold Prediction ist, Alexander Zverev gewinnt einen Grand Slam 2025. Ich war bis vor wenigen Wochen in meiner WhatsApp-Bezugsgruppe Tennis, war ich noch so mutig und habe gesagt, er gewinnt die Australian Open. Ich bin nicht mehr ganz so mutig. Ich glaube, dass er große Chance hat bei den Australian Open oder das Turnier zu gewinnen, aber ich sage, er wird auf jeden Fall 2025 einen Grand Slam gewinnen. Meine erste Bold Prediction.
Ja, also ich tippe ja immer die ganzen Grand Slam-Sieger, da komme ich gleich drauf. Bei mir, ich sehe ihn irgendwo, er kommt keiner meiner Bold Predictions vor. Ich sehe ihn eher unauffällig auf Platz 6 bis 7, um dich mal zu zitieren, einlaufen. Also ich habe Australian Open, Sinner gewinnt sie gegen Alcaraz.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass Sinner danach gesperrt wird. Aber da würde ich jetzt keine Bold Prediction machen, würde sich auch irgendwie ein bisschen schräg anfühlen. Aber
meine Bold Prediction ist, Sinner wird nicht gesperrt.
Ja, und wenn, glaube ich, wird er so von, weiß ich, Februar bis Juni gesperrt oder so. Ich habe ihn dann auch nicht bei den French Open triumphieren, da habe ich Alcaraz gegen Tsitsipas. In Wimbledon habe ich Sinner besiegt Tommy Paul und die US Open habe ich Djokovic besiegt Medvedev, tritt zurück und lässt sich als Nummer 3 aus dem Ranking rausnehmen.
Wer tritt zurück? Djokovic tritt zurück.
Ja, ja. Besiegt Medvedev, tritt zurück und als Nummer 3 lässt er sich aus dem Ranking nehmen und wird dementsprechend auch am Ende des Jahres nicht in den Top 10 sein.
Ah, das ist sehr, sehr gut. Ja. Tsitsipas kommt nicht in ein Finale. Tsitsipas bleibt außerhalb der Top 10. Ich glaube, er wird an seinem Spiel was machen, aber er wird nicht in den Top 10 landen, am Ende des Jahres. Und wenn er ins Finale kommt,
ich kann meine Top 10 mal vorlesen.
Ja, bitte.
Aber nicht, also ich mache die mal beginnen in der Reihenfolge. So doof bin selbst ich nicht. Also ich habe mir aufgeschrieben, Sinner macht Sinn.
Ja.
Selbst wenn er gesperrt wird, glaube ich, geht er in die Top 10. Alcaraz, klar, keine Frage. Zverev sollte auch. Ich habe Draper drin. Glaube, das ist ein relativ logischer Schritt. Ich habe Tommy Paul drin. Übrigens jemand, der in vielen statistischen Kategorien ziemlich überragend ist und eigentlich schon Top-10-Spieler ist. Daniil Medvedev, kann mir vorstellen, dass der noch ein, zwei Mal in die Top 10 schafft. Fritz sollte drin bleiben. Kasper Ruud sollte alleine wegen Sand drin bleiben. Menzig, ich glaube, das ist im guten Bereich des Möglichen. Und Rune, glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, kehrt nochmal in die Top 10 zurück. Ich habe bei Jack Draper übrigens noch eine Zusatzdings. Jack Draper wird im nächsten Jahr die meisten Asse schlagen.
Oh, so weit habe ich gar nicht gedacht. Aber Jack Draper habe ich auch in den Top 10. Ich habe Jakub Menzig aber nicht in den Top 10, sondern in den Top 20. Aber
heißt er eigentlich Menzig oder Menzig?
Menzig, glaube ich. Er hat das Akzent darüber.
Okay, dann ist er ein Menschig. Und sonst habe ich noch, Alcaraz gewinnt die meisten Titel des Jahres.
Ja.
Vor allem, wenn Sinner natürlich gesperrt wird. Und dann habe ich noch unseren Freund Fonseca, den haben wir noch gar nicht erwähnt, aber den tippe ich jetzt mal in die Top 30 rein.
João Fonseca, brasilianisches Top-Talent. Und letztes Jahr haben wir über Dino Prismic gesprochen, ne? Das ganze Jahr überhaupt nicht mehr.
Ja, aber Fonseca gilt so von seinen Anlagen als der neue Sinner, ob er es wirklich wird. Mal schauen.
Es reicht ja, wenn er erstmal der neue Kürten wird.
Ja, gut, auch das wird schwer, ne?
Alcaraz wird auf jeden Fall am Ende des Jahres die Nummer 1 der Weltrangliste sein und Iga Świątek wird am Ende des Jahres, nächsten Jahres, die Nummer 1 der Weltrangliste bei den Frauen sein. Da kommen wir auch mal zu den Frauen Bold Predictions. Ich habe eine Bold Predictions aus deutscher Sicht. Ella Seidel wird am Ende des Jahres 2025 die Nummer 1 der deutschen Spielerin sein.
Ich habe eine andere. Ich habe Eva Lüß. Ich sage, sie kommt in die Top 50. Dafür muss sie zwar Top 50 Spielerin besiegen, aber Ich sehe in ihr so mittelfristig im Moment das größte Potenzial für die nächsten 3 Jahre. Und ja, von da habe ich sie mal in die Top 50 getippt.
Sehr gut. Deine Grand-Slam-Siegerin?
Gut. Coco Gauff gewinnt die Australian Open gegen Arina Sabalenka. Iga Swiatek besiegt Zhang Qinwen für die French Open. Rybakina gewinnt Wimbledon gegen Raducanu. Und Swiatek gewinnt die US Open gegen Anisimova. Und weil du über Raducanu gelacht hast, gehen wir gleich die Top 10 durch. Swiatek, Gauff, Sabalenka, Rybakina, Zhang, Andreeva, Pegula, Badosa, Paolini, Raducanu.
Also Emma Raducanu in die Top 10 und Jasmine Paolini bleibt in den Top 10?
Ja.
Weil ich habe sie nicht mehr in den Top 10 nächstes Jahr.
Und Badosa ist 11 oder so, geht in die Top 10 rein, Andreeva. Ich glaube, das wird vermutlich passieren.
Das ist, glaube ich, auch eher ein No-Brainer. Es ist, glaube ich, nur die Frage, wann sie in die Top 10 kommt.
Genau, und mal schauen, die hat bei den Grand Slams, kann die noch ordentlich Punkte holen außerhalb der French Open, aber gucken wir mal. Und Zhang habe ich auch noch einen kleinen Zusatztipp. Die hat in diesem Jahr mehr Asse geschlagen als Sabalenka und Swiatek zusammen und wird das auch im nächsten Jahr schaffen.
Ich glaube, dass wir uns von Daria Kasatkina aus den Top 10 verabschieden werden müssen, weil ich glaube, dass ihr Spiel von sehr vielen Spielerinnen überpowert wird. Jasmine Paolini habe ich auch nicht mehr in den Top 10, weil das Jahr zu reproduzieren, glaube ich, nicht wird nicht gelingen. Und ich glaube auch, dass Danielle Collins, die ja jetzt weiterspielen wird im nächsten Jahr, die sich gegen ein Karriereende ausgesprochen hat und das aus Gründen, die man zu respektieren hat, dass sie eher ein unauffälliges Jahr haben wird. Ich glaube, dass Diana Schneider eher Verletzungsprobleme bekommen wird und deswegen wohl nicht wird angreifen können. Mira Andreeva habe ich natürlich auch in den Top 10 und wir werden zwischendurch mal ein gutes Turnier haben von Ilija Świtolina, aber nichts mehr auf wirklich ganz, ganz hohem Niveau. Ich hoffe sehr, dass Karolina Muchova ein Jahr verletzungsfrei bleibt, weil dann würde sie für mich ganz klar in die Top 10 gehören.
Ja, und eine müssen wir noch erwähnen. Also Osaka sehe ich schon, die Top 20 zurückkehren. Gewinnt Miami jetzt bei mir hier. Und dann habe ich noch zwei. Jetzt hole ich auch meinen Hipster ja noch raus.
So,
Lies geht in die Top 50, habe ich ja schon gesagt. Iva Jovic, ich glaube, auf die müssen wir achten. Ja. Dieses amerikanische Talent, die legt im Moment so ein bisschen Emma Navarro-mäßig los. Und dann eine, von der ja die Briten so schwärmen, Hannah Klugman. Die ist noch super jung.
Ja.
Die hat aber jetzt schon auf Challengern Anlagen gezeigt, wo man denkt, die könnte auch in die Top 100 reingehen. Und die wäre dann so eine wahrscheinlich 16-Jährige, die das schaffen würde. Aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen.
Eine Spielerin, auf die wir in den ersten Wochen werden Acht geben müssen in Australien, das ist Maya Joint. Die hat bei den US Open jetzt schon relativ gut gespielt. Die ist im Moment auf Platz 118 in der Weltrangliste, hat die zweite Runde erreicht bei den US Open, hat gegen Laura Siegemund gewonnen, hat dann gegen Madison Keys keine Chance gehabt. Aber ich habe sie in 2 Matches kommentiert bei den US Open und die ist ein ganz, ganz, ganz großes Talent. Und auf die werden wir dann auch nächstes Jahr Acht geben müssen. Maya Joint und Iva Jovic. Das sind unsere Hipster-Tipps hier zum Ende dieses Podcasts.
Perfekter Abschluss, oder?
Perfekter Abschluss. Ich möchte noch einmal sagen, dass ich noch nie ein Jahr erlebt habe beruflich im Tennis wie dieses Jahr. Ich habe das einmal, darf ich gerade noch mal sagen, dass ich sehr glücklich darüber bin, wie dieses Jahr gelaufen ist für meine persönliche Sicht. Ich war bei 3 Grand Slams vor Ort. Das 4. Grand Slam habe ich als Kommentator begleitet, die US Open, habe als Kommentator für Sky gearbeitet, das komplette Jahr für Sportdeutschland TV und für den Tennis Channel, habe dann auch noch die Davis Cup und Billie Jean King Cup Finals vor Ort gemacht und habe für die Sportschau schreiben können und das war ein Jahr, was beruflich für mich nicht besser hätte laufen können. Darüber bin ich sehr glücklich und das ist auch zu einem großen Teil diesem Podcast zu verdanken.
Ja, und wir haben die Rollen getauscht, ne?
Ja,
das haben wir. Früher war ich der bei den Tennisturnieren, jetzt bin ich ja in ganz normalen Jobs unterwegs und du hast quasi den Staffelstab übernommen.
Und wir haben angefangen bis 2018, 2019, dass ich von zu Hause aus quasi gemacht habe und du auf den Turnieren unterwegs warst und jetzt ist es halt umgekehrt. Wie gesagt, wir wollen das 2025 dann auch wieder machen und in welcher Form wir das machen und in welchem Umfang wir das machen können, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Ob wir nochmal knapp 90 Podcasts hinkriegen, bezweifle ich im Moment. Vielleicht müssen wir dann auch noch 1-2 andere Wege finden, wie ich dann mit Leuten Podcasts mache. Es ist auf jeden Fall, was ich am Anfang dieses Teils schon gesagt habe, ist für ein Hobbyprojekt enorm aufwendig. Und deswegen hier nochmal der Hinweis, wie ihr uns unterstützen könnt. Das könnt ihr mit Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Gerade bei Instagram wird es während der Australian Open ganz viel Content dann auch wieder geben von mir. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf PayPal und per Steady. Die Links dazu sind in den Shownotes vorhanden. Das war das Jahr 2024. Es gibt in diesem Jahr noch einen Podcast und den ersten Podcast des Jahres 2025 gibt es dann am 6. Januar ungefähr mittags. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine ganz famose Weihnachtszeit, wenn ihr feiert. Und ansonsten sehen wir uns und hören uns im neuen Jahr dann wieder, beziehungsweise mit dem einen Podcast, den es dieses Jahr noch geben wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.